Wir haben heute wieder eine Folge mit Gast. Wir haben aus Köln zugeschaltet, Professor Dr. Bernhard Schermer. Die Niere.
Was man als Laie vielleicht nicht unbedingt weiß, ist, dass die Niere tatsächlich 180 Liter an primären Harn am Tag produziert. Unser Hauptmodell sind letzten Endes kultivierte Zellen.
Ja, das geht ja schon in Richtung Green Lab.
Fabeln, Fell und Fakten. Der Podcast über Tierversuche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fabeln, Fell und Fakten. Das ist der Podcast, bei dem wir über spannende Forschung in Biologie und Medizin reden und auch über die Tatsache, dass das oft oder manchmal zumindest mit Tieren und Tierversuchen zu tun hat. Und mir ist wie immer zugeschaltet Johannes Beckers aus München. Hallo
Hallo
Johannes.
Roman, grüße dich.
Hallo, und wir haben heute wieder eine Folge mit Gast. Wir haben aus Köln zugeschaltet, Professor Dr. Bernhard Schermer. Hallo, Herr Schermer.
Hallo, Herr Stilling, hallo, Herr Beckers.
Hallo.
Ja, wunderbar. Und zwar, vielleicht kann ich das so kurz einleiten. Also Professor Schermer ist Mediziner, er ist Arzt. Und zwar ist er spezialisiert auf die Niere. Und wie sind wir auf Sie gekommen, Herr Schermer? Und Sie haben kürzlich bei einem Meeting, wo es um 3R-Forschung in NRW geht, einen tollen Vortrag gehalten, der mich sehr beeindruckt hat, nämlich um 3R, also das 3R-Prinzip sollte unseren Zuhörenden hier schon bekannt sein.
Ja.
Falls nicht, es geht da darum, Tierversuche zu ersetzen, zu reduzieren, zu verbessern. Eben alles, was damit zu tun hat, irgendwie Tierversuche ja letztlich irgendwie einzudämmen. Und darüber haben Sie was erzählt, nämlich, und da werden wir sicherlich auch gleich drüber sprechen. Meine erste Frage wäre jetzt aber die Niere. Ja, Sie sind ja Nierenphysiologe, kann man das so sagen?
Ja, ich würde mich eher als Nierenforscher sehen. Also Sie haben richtig gesagt, ich bin eigentlich Arzt, aber ich bin natürlich seit über 20 Jahren im Labor und sehe tatsächlich auch in dieser Tätigkeit keine Patienten.
Ah, okay. Und wie sind Sie zur Niere gekommen?
Ich fand die Niere eigentlich durchweg im Studium schon wahnsinnig interessant, weil sie einfach extrem komplex ist als Organ, weil ich anfangs große Schwierigkeiten hatte zu verstehen, was sie eigentlich macht.
Okay.
Und das setzte sich im PJ dann eigentlich fort, dass ich immer das Gefühl hatte, wenn wir ein sogenanntes Nephrokonsil haben, dass es einfach deutlich komplexer war als Konsile, also Beratungen von Kollegen aus anderen Fachbereichen. Und so bin ich irgendwie dann bei der Niere hängen geblieben.
Weil es besonders schwer war. Das ist sehr lobenswert.
Genau, ich glaube, so als Laie stellt man sich die Niere ja so vor, da geht das Blut rein und wird gefiltert, wird gewaschen irgendwie. Und ja, da wird natürlich der Urin produziert. Das heißt, das, was rausgefiltert wird, die Schadstoffe, das geht alles durch die Niere und dann eben raus ins Klo oder sonst wohin.
Genau, diese Vorstellung teilen auch die Experten. Aber also die Leistung der Niere ist natürlich schon spektakulär. Was man als Laie vielleicht nicht unbedingt weiß, ist, dass die Niere tatsächlich 180 Liter an primären Harn am Tag produziert.
Mhm.
Und jetzt, wenn Sie sich zu Recht fragen, naja, das entspricht nicht dem, was wir ausscheiden und auch nicht dem, was wir trinken.
Ja.
Das meiste davon wird rückresorbiert, also wird quasi durch das Tubulussystem in der Niere dann zurückgehalten, sodass das Wasser rausgezogen wird und dann wir eine relativ konzentrierte Lösung an Giftstoffen, an Salzen ausscheiden. Und schon diese Leistung, das finde ich eigentlich schon sehr spektakulär.
Ja, das ist eine ganze Menge. Das hätte ich jetzt auch nicht gewusst.
Inwieweit haben Sie denn mit Tierversuchen Berührung in Ihrer Tätigkeit als Nierenforscher?
Als Nierenforscher machen wir relativ viele Experimente zunächst mal an Zellen, muss man ganz klar sagen. Das ist die eigentlich unser Hauptmodell sind letzten Endes kultivierte Zellen, in denen wir die Funktionen von bestimmten Genen untersuchen, von Signalwegen untersuchen und einfach verstehen Nierenerkrankungen oder versuchen Nierenerkrankungen in diesem Zellsystem zu verstehen. Aber an einem bestimmten Punkt müssen wir letzten Endes zurück in die Niere, also in ein physiologisches System.
Okay.
Und das ist der Punkt, wo wir dann um Mausmodelle letzten Endes nicht herumkommen. Die meisten unserer Projekte oder eigentlich alle unsere Projekte handeln von Erkrankungen, die wir tatsächlich auch in unserer Klinik behandeln. Also Und mit unserer Forschung möchten wir natürlich klar dazu beitragen, dass diese Erkrankungen zum einen besser verstanden werden und darauf aufbauend natürlich, dass neue therapeutische Optionen bestehen, weil einfach Nierenerkrankungen extrem häufig sind in Deutschland und man einfach für viele dieser Erkrankungen letztlich die Mechanismen der Erkrankung nicht zu 100% geklärt hat. Also da ist noch viele Fragen offen. Und es gibt eben für viele dieser Erkrankungen keine wirkliche kausale Therapie, also keine Therapie, die wirklich an dem Punkt ansetzt, wo es in der Niere schief geht, sondern viele Erkrankungen sind am Ende dann so, dass man eine Nierenersatztherapie braucht, sodass man dann entweder die Blutwäsche durchführt, also Dialyse macht, oder eben eine Nierentransplantation erforderlich ist. Und wir wollen einfach quasi auf dem Weg dahin Abhilfe schaffen. Das heißt, für uns wäre ein maßgeblicher Erfolg unserer Forschung, wenn wir beispielsweise bei bestimmten Nierenerkrankungen das Eintreten des Nierenversagens und damit der Nierenersatztherapie, wenn wir das nach hinten raus verzögern können. Aber um so etwas zu machen, kommen wir nicht umhin, die Ebene von der Zellkultur und die Ebene von Nematoden, also von kleinen Würmern und von Fruchtfliegen zu verlassen. Und eben in eine physiologische Niere und damit in das Mausmodell zu gehen.
Hätten Sie da, Herr Schermer, vielleicht mal so ein Beispiel, dass ich mir das vorstellen kann, was Sie halt in vitro machen können, also gerne auch aus Ihrer eigenen Forschung oder gerne auch was Historisches, völlig egal. Dass ich mir das vorstellen kann, was man in vitro dann machen kann und wo man dann sagt, okay, jetzt müssen wir aber in das Tiermodell, um irgendwie weiterzukommen. Irgendein Beispiel so.
Also wir arbeiten an Erkrankungen beispielsweise, die führen zu Zystennieren. Die führen dazu, dass sich in der Niere Zysten bilden. Diese Zysten, das sind solche blasenartigen Strukturen, die am Ende das gesunde Nierengewebe verdrängen und die dann eben zum Nierenversagen führen. Von diesen Zystennieren wissen wir, welche Gene und welche Genmutationen diese Erkrankung auslösen.
Ah, okay, das
Dann
kann durch Mutationen ausgelöst werden, dass sich solche Zysten bilden.
genau, das sind in dem Fall sind das hereditäre, also erbliche Erkrankungen. Und wir wissen, dass die Gene, die dafür zuständig sind, in sogenannten Zilien lokalisiert sind. Also nicht die Gene, sondern, Entschuldigung, die Genprodukte, also die Gene kodieren für Proteine, die in Zilien zu finden sind. Zilien sind kleine Antennen, die oben auf der Zelle drauf sind und die quasi Informationen aus der Umgebung von Nierenzellen sammeln. In der Zellkultur können wir natürlich untersuchen, was diese Zilien für eine einzelne Zelle ausmachen. Das ist was, das kann man sehr, sehr gut in Zellkultur studieren. Das kann man dann auch in sogenannten Organoiden, also in dreidimensionalen Zellkulturen studieren. Aber letzten Endes, wie dann die Erkrankung entsteht und sich die Erkrankung fortsetzt und progredient immer weiter vorangetrieben wird, das erfordert letzten Endes den Übergang in ein Mausmodell.
Also wenn ich das jetzt so mit meinen Worten wiedergebe, dann heißt das, bedeutet das, also ich kann mir auf Zellebene, das kann ich mir dann in Zellkultur anschauen. Also ich habe irgendeine Mutation in irgendeinem Zilienprotein. Das kann ich mir, die Auswirkung auf der Zelle kann ich mir in vitro anschauen. Aber dann die komplexeren Auswirkungen auf die gesamte Niere oder den Organismus, das kann ich dann natürlich nicht in der Petrischale machen. Ist das so ungefähr richtig?
Ja, das trifft das eigentlich ganz gut. Also ich kann in der Zellkultur kann ich untersuchen, was ist die Auswirkung auf das Zellüberleben beispielsweise. Aber wie letzten Endes die Konsequenz in der Niere ist, in einem Organ, wo an den Zellen Urin vorbeifließt, wo dieser vorbeifließende Urin das Zilium gegebenenfalls abknickt und wo dann eine Immunreaktion getriggert wird und dann quasi das Immunsystem die Situation vielleicht nicht unbedingt verbessert. Das, wie gesagt, kann man nicht in der Zellkultur nachmachen. Das
Eine
sind
Frage
zu.
möchte ich noch stellen. Ich sehe schon, Herr Roman scharrt auch schon mit den Hufen, aber um bei dem Thema zu bleiben. Wie komplex kann ich denn in vitro gehen? Also ist das immer nur eine Zellart, die ich habe? Oder kann ich zum Beispiel auch Zysten nachbilden in vitro? Funktioniert das schon? Wo ist da die Grenze? Also zwei unterschiedliche Zelltypen oder noch mehr? Wie weit geht das in Zellkultur für die Niere?
Genau, das hat sich in den letzten Jahren relativ stark verbessert, muss man sagen. Es macht es allerdings auch halt nicht einfacher. Ursprünglich vor 20 Jahren ist diese Art von Forschung fast ausschließlich in Zellkultur erfolgt, die, wo quasi ein Zelltyp nur vorhanden ist. Also klassische zweidimensionale Zellkultur. Mittlerweile sind wir in der Lage, dass wir die Zellen in dreidimensionalen Kulturen halten können. Also wir können zum einen Nierenepithelzellen dazu kriegen, in solchen Bällen zu wachsen, sogenannte Spheroide. Wir können aber auch Organoide generieren. Organoide basieren auf sogenannten iPSC-Zellen, also in induzierbaren pluripotenten Stammzellen. Das sind humane Zellen und die kann man quasi im Reagenzglas in der Petrischale dazu bekommen, dass sie einmal alle Schritte der Nierenentwicklung durchlaufen, sodass ich am Ende so eine Art Konglomerat habe, also ein sogenanntes Organoid, das so vielleicht ein Millimeter im Durchmesser ist. Und in diesem Organoid habe ich dann schon sehr unterschiedliche, aber sehr gut differenzierte Zellsorten aus der Niere ausgebildet. Das heißt, ich habe zum Beispiel proximale Tubuluszellen, distale Tubuluszellen, Podozyten-Precursor. Das ist quasi dann ein multidimensionaler und so ein Zellball, der aus sehr, sehr vielen verschiedenen Zelltypen besteht.
Aber ich vermute keine Vaskularisierung dann, oder?
Eine Vaskularisierung. Und deswegen bin ich auch immer so ein bisschen skeptisch, wenn Kollegen davon sprechen, dass es sich um sogenannte Mini-Nieren in der Zellkulturschale handelt. Das sehe ich halt relativ kritisch. Das ist ein ganz kritischer Punkt, wie man das kommuniziert am Ende. Weil daraus entsteht natürlich dann die Idee, naja, wenn Nieren, Mini-Nieren in der Zellkultur wachsen, dann braucht man ja wirklich kein Mausmodell mehr. Aber so einfach ist es leider, muss ich sagen, leider wirklich nicht.
Ja, das sehen wir bei zum Beispiel bei Gehirnorganoiden ist es ähnlich. Ja, da sprechen auch manche halt von Mini-Brains oder halt kleine Gehirne, wo ja auch, sagen wir mal, Laien dann direkt denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was haben wir da? Das hört sich ja nach Frankenstein-Forschung an. So ist es ja bei Weitem nicht. Man muss vielleicht auch dazu sagen, noch nicht. Sehen Sie denn da vielleicht auch irgendwo Entwicklungen, dass das immer weitergeht, immer besser wird, dass man irgendwie wirklich mal so mikrophysiologische Systeme hat, die dann wirklich so, ja, das machen, was eine Niere halt macht, nur halt eben außerhalb eines Körpers?
Jetzt muss ich natürlich das Gehirn aufgreifen. Ich möchte natürlich nicht in einer Welt leben, wo Mini-Gehirne in der Zellkulturschale wachsen, basierend auf humanen Zellen. Nein, aber im Ernst, für die Niere, es gab Versuche, Organoide zu vaskularisieren. Das hat mehr oder weniger gut geklappt bislang. Ich glaube, was vielversprechend ist, sind wahrscheinlich Ansätze, die auf sogenanntes Bioprinting rauslaufen. Also wo man quasi entweder Matrix in dreidimensionale Form, so ähnlich wie man 3D auch sonst mittlerweile ja drucken kann. Sowas kann man auch mit Matrix machen. Sowas kann man auch mit lebenden differenzierten Zellen machen. Und ich glaube, da liegt vielleicht eine ganz gute Chance, um tatsächlich einfach physiologischer zu werden in Sachen Nierenforschung. Wir sind gerade dabei, einen Antrag zu schreiben zu genau diesem Thema, wo wir uns mit Bioprintern, also Engineers zusammentun und Experten aus ganz Europa. Und wir versuchen dann in diesem Konsortium quasi, wir liefern die Zellen, die anderen liefern die Technik. Und wir versuchen, das da voranzutreiben. Ich glaube, das ist recht vielversprechend, aber ich glaube, das wird noch sehr, sehr lange dauern. Für uns wäre ein riesiger Erfolg, wenn wir damit zum Beispiel die Filtrationseinheit der Niere in irgendeiner Form nachmachen könnten. Das heißt, eine Kultur von Endothelzellen auf der einen Seite und von sogenannten Podozyten auf der anderen Seite, das wäre schon ein Mega-Erfolg. Und das dann anzubinden an das Tubulus-System, das ist natürlich einfach nochmal wieder ein riesengroßer Schritt am Ende, der dann vielleicht irgendwann mal zu einer funktionierenden Niere führt.
Aber das sind ja Fortschritte, die würden Sie ja durchaus begrüßen, oder? Also,
Absolut, absolut. Und deswegen investieren wir auch relativ viel Zeit da rein. Das machen wir zum einen, weil wir natürlich das humane System sehr, sehr schätzen. Also wenn das wirklich funktioniert, ist das natürlich ein tolles System. Aber eine unserer Hauptmotivationskräfte dahin ist natürlich auch, dass wir als Forscher, und ich glaube, da kann ich für mein gesamtes Team sprechen, natürlich Tierversuche extrem ungern machen. Und das heißt, wenn es Möglichkeiten gibt, das zu vermeiden und dann dazu noch in ein humanes System zu gehen, das ist natürlich exzellent und wir wären die Letzten, die das nicht machen.
Nee, nee, ist schon gut. Aber ich glaube, es ist ganz gut, dass das mal auch an unsere Zuhörer so richtig so rausgeht, weil oft der Eindruck entsteht, dass die Wissenschaftler, die Tierversuche machen, eigentlich gar keine In-vitro-Versuche machen wollen. Aber das ist ja gar nicht so. Also
Ja.
wenn wir konnten, können, würden wir ja so gerne in einfachere Modelle gehen. Insofern ist das ein gutes Beispiel.
Genau, und wie wir das jetzt bei Ihnen ja gerade hören, machen Sie ja nicht nur sozusagen die Forschung und versuchen Forschungsfragen zu klären, sondern auch noch zusätzlich eben neue Methoden zu entwickeln, um Forschungsfragen zu klären. Richtig? Habe ich das so
Ja,
richtig verstanden?
absolut. Also wir versuchen, aber das machen natürlich viele Kollegen weltweit auch. Und aber wir versuchen natürlich, die Organoide einfach besser nutzbar zu machen. Also einerseits die Protokolle zu verfeinern und zu verbessern, dass wir einfach dort noch bessere Modelle bekommen und die natürlich dann auch weltweit zu teilen. Weil das eine ist, ein Labor zu haben, was ganz tolle Organoide macht. Aber am Ende muss natürlich jede Technik, die wir etablieren, dann auch einfach für alle verfügbar sein, so wie eben Mausexperimente momentan für alle verfügbar sind. Das ist, glaube ich, ganz kritisch. Wir können jetzt einen fancy Chip entwickeln, aber das nützt am Ende halt nur, wenn diese Technologie wirklich breite Anwendung finden kann und dann eben auch entsprechend in andere Labore reingetragen wird. Aber nochmal, ich kann natürlich nur für mich sprechen an dem Punkt, aber ich muss ganz klar sagen, ich hasse es, Tierversuche zu machen.
Ja,
Das ist
klar.
was, was ich wirklich absolut persönlich einfach, was mich sehr, sehr angeht. Und es ist in der Arbeit, die wir machen, wo wir zurück wollen zu Therapien für Patienten, kommen wir nicht drum herum. Und deswegen nehmen wir das in Kauf. Aber wir versuchen natürlich in unserer täglichen Arbeit, soweit es geht, einfach Tierversuche zu vermeiden. Und ich glaube tatsächlich, die Organoide bilden nicht unbedingt ein Replacement, wenn man wieder auf die 3R kommt. Ja, ich glaube nicht, dass die Organoide in den nächsten 5 bis 10 Jahren Tierversuche ersetzen, aber sie reduzieren die Tierversuche. Ich glaube, das geht wirklich um Reduction, weil einfach Dinge, die wir in Organoiden erforschen können, die präzisieren ungemein die Fragestellung, mit der wir dann an ein Mausmodell rantreten. Ich glaube, wir können einfach viele Sachen vorher schon mal so wegschaffen im Organoidmodell, sodass einfach die Fragestellung, die uns ins Mausmodell führt, einfach deutlich präziser wird am Ende.
Und inwiefern kann man sagen, dass die Ma Tiermodelle, Sie hatten ja gerade gesagt, nicht nur Maus, sondern auch, was weiß ich, Fruchtfliege, Fadenwurm und so weiter, dass die einem auch wirklich was sagen über die humane Physiologie?
Das ist bei der Maus wahrscheinlich noch verhältnismäßig einfach, weil die Mausniere doch sehr, sehr, sehr ähnlich der humanen Niere aufgebaut ist. Bei den anderen Modellen ist es ein ganz klein bisschen schwieriger. Also sowohl die Fruchtfliege als auch der Wurm haben keine Niere,
Genau, ich wollte schon fragen,
um
wie
es
das
auf den
denn
Punkt zu
funktioniert.
bringen. Aber wie soll ich sagen, die Evolution erfindet natürlich Dinge nicht zweimal. Und das heißt, es gibt einfach Proteinmodule, die im C. elegans vorkommen, also im Fadenwurm vorkommen, die eine ganz ähnliche Aufgabe dann in der Niere haben, auch ohne dass der Wurm eine Niere hat. Wir benutzen zum Beispiel den Wurm auch als Stressmodell. Das heißt, wir benutzen den Wurm als ein Modell, in dem wir Langlebigkeit untersuchen. Der Wurm lebt ja nicht furchtbar lange. Und also so im Bereich 20, 25 Tage. Und die meisten Interventionen, die das Leben des Wurms verlängern, sind Interventionen, die eine sehr gute Chance haben, eventuell präventiv beim akuten Nierenversagen zu wirken. Weil einfach insgesamt die Stressresistenz von Zellen, von Organen, vom Wurm irgendwie über die gleichen Mechanismen reguliert ist. Und so dass wir zum Beispiel solche Sachen relativ gut an C. elegans screenen können. Wir können aber auch C. elegans benutzen, um zum Beispiel Zilienfunktionen wieder zu studieren. Und zwar diesmal nicht in einer kultivierten Zelle, sondern in einem gesamten Organismus.
Okay, ich glaube, wir müssen jetzt noch mal ein bisschen unsere Zuhörer vielleicht auch abholen. Also wir reden jetzt, wenn wir über Würmer reden, reden wir nicht über den Regenwurm oder so, den die
Ja,
meisten so
genau.
im
Habe ich
Kopf
gerade
haben,
auch schon
sondern wir reden
gedacht.
über C. elegans. Und C. elegans, ich glaube, wie groß ist so ein Fadenwurm? 2 Millimeter oder sowas, ne?
Ja, das kommt hin.
Die sind relativ klein. Und die haben natürlich was Entgiftung des Körpers, darum geht es ja eigentlich, angeht, natürlich eine ganz andere Situation als zum Beispiel eine Kuh oder ein Mensch, allein von der Größe her und so. Wie funktioniert denn bei C. elegans die Also das, also was die Niere bei uns macht, ist ja eine Entgiftung des Körpers. Also Substanzen, die wir nicht mehr brauchen, die geben wir da über den Urin ab. Und wenn wir das nicht machen würden, wäre das ziemlich schädlich für uns. Wie macht das C. elegans? Was guckt man sich in C. elegans an für ein Organ, was eine ähnliche Funktion hat wie die Niere bei uns?
Also, weil wir benutzen tatsächlich, also uns interessiert letztendlich die Ausscheidung bei C. elegans, interessiert uns ehrlicherweise so rein überhaupt nicht, sondern
Okay.
es geht wirklich um die Funktion von Zilien in Neuronen beispielsweise.
Aha.
Dort kann man halt ziliäre Mechanismen untersuchen, die man dann wieder auf die Niere, auf die Nierenzelle am Ende überträgt.
Aber den Punkt finde ich doch ganz total interessant, auch vor allem in der Hinsicht, dass man ja immer sagt, weil das ist ja eigentlich ganz klassische Grundlagenforschung, ja, wir wollen verstehen, wie diese Zilien funktionieren. Aber die Frage ist ja jetzt gar nicht ursprünglich gekommen durch, wir wollen wissen, wie die Zilien funktionieren und darauf, das können wir dann vielleicht später mal anwenden, sondern die Frage stammt ja eigentlich eher aus einer anwendungsorientierten Forschung, ne? Sondern, also wie funktionieren die Zilien in der Niere? Okay, dann gucken wir uns mal an, wie Zilien im Allgemeinen funktionieren. Also, das finde ich ganz, ganz spannend in diesem ja wirklichen Spektrum. Man kann gar nicht so genau sagen, das ist jetzt pure Grundlagenforschung, das ist jetzt pure Anwendungsforschung, sondern das ist ja wirklich eher so ein Hin und Her eigentlich, ne?
Absolut. Und das ist in dem Fall, glaube ich, ein extrem gutes Beispiel, wie letzten Endes Forschung im Fadenwurm, in C. elegans, sich in die medizinisch-klinische Forschung quasi da einen direkten Einfluss hatte. Der Ausgangspunkt dafür, dass wir heute wissen, dass Zilien bei Zystennieren eine Rolle spielen, dieser Ausgangspunkt war eine Wurmstudie aus dem Jahr 1999 von
Okay.
Maureen Barr. Die hat gezeigt, dass das Gen, das wichtigste Gen, was bei der polyzystischen Nierenerkrankung mutiert ist, das heißt PKD1, dass dieses Gen letzten Endes in Zilien von Männchen von C. elegans, vom Fadenwurm auftritt und da einen neuronalen Phänotyp macht.
Aha.
Und das war der Ausgangspunkt dafür, dass wir überhaupt in der Niere Zilien interessant finden. Dass wir Zilien haben in der Niere, wissen wir seit ungefähr 1898. Das ist zumindest die erste Arbeit, die mir bekannt ist, die Zilien in der Niere skizziert. Aber
Aha.
man dachte immer, das ist ein evolutionäres Übrigbleibsel. Interessiert niemanden.
Aha.
Zilien in der Niere, so what? Aber mit der Arbeit im Fadenwurm wurde plötzlich klar, okay, diese Zilien spielen offensichtlich eine Rolle bei der Zystenentstehung in der Niere und bei zystischen Nierenerkrankungen.
Sehr
Ja,
spannend.
das ist ja total interessant.
Also das finde ich ja immer faszinierend, wie so die Grundlagenforschung dann irgendwie über so einen Riesenbogen dann wieder zurückkommt, irgendwie auf biomedizinische Forschung. Finde ich super interessant. Dann ist also das Haupttiermodell, mit dem Sie arbeiten, ist tatsächlich dann die Maus, oder?
ja.
Was wäre da jetzt der Grund? Liegt das einfach daran, dass es eben auch ein Säugetier ist und wir dieselbe Organausstattung haben wie Mäuse?
Das ist der eine Grund. Der andere Grund liegt natürlich in der Genetik, dass einfach
Aha.
die meisten der Gene, an denen wir interessiert sind, die Krankheitsgene sind bei Menschen eben konserviert sind, also auch in der Maus da sind. Und dass auch die Proteine eben, die dann dadurch kodiert werden, in der Maus sehr, sehr ähnlich sind im Vergleich zu den menschlichen Proteinen. Und das heißt, wir können tatsächlich im Mausmodell beispielsweise einzelne Punktmutationen erzeugen, die Menschen krank machen, die also zu einer hereditären menschlichen Erkrankung führen. Wir können diese Punktmutationen ins Mausmodell bringen. Heutzutage mit CRISPR-Cas ist das sehr, sehr einfach und effizient möglich. Und
Okay.
dann können wir sogar wirklich eine Konstellation, die wir aus der Humangenetik kennen, mit zwei einzelnen Punktmutationen in Kombination, das kann man dann relativ gut im Mausmodell nachstellen und hat dann natürlich ein Modell, was so nah an der menschlichen Erkrankung dran ist, wie es keine Knockout-Maus der Welt jemals war. Also das ist schon was, was wiederum auch aus meiner Sicht zur Reduktion beiträgt. Also wir sind durch CRISPR-Cas sind wir in der Lage, punktgenaue Modelle zu erstellen in der Maus, sodass einfach wirklich alte Modelle gar nicht mehr so aktuell sind und teilweise bei uns im Labor auch gar nicht mehr Verwendung finden.
Find ich dahingehend auch nochmal einen interessanten Punkt, den Sie da machen, weil oft ja da auch der Eindruck vermittelt wird, irgendwie diese Krankheitsmodelle sind alle sehr krude und sehr alt und längst überholt und hätten mit der menschlichen Situation nichts zu tun, sondern die Tiere würden halt künstlich krank gemacht so. Und ich finde, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, zeigt auch nochmal sehr gut, natürlich gibt es auch im Bereich Tierversuche total viel Weiterentwicklung und Modellentwicklung. Und das ist ja nicht irgendwas, was sozusagen immer noch auf dem gleichen Stand ist wie in den 80er Jahren oder so, sondern sich da natürlich methodisch auch total viel tut. Und auch das, und das finde ich nochmal ganz besonders spannend, wo, dass Sie jetzt sagen, da auch das trägt zur Reduktion bei letztlich.
Ja, absolut. Das ist zumindest meine Überzeugung und mein Eindruck, dass das tatsächlich so ist. Anfangs, als wir mit CRISPR-Cas angefangen haben, hatte man das Gefühl, dass die Zahlen hochgehen, weil einfach plötzlich Experimente und Ansätze möglich waren in vivo, die vorher unmöglich waren. Trotz alledem habe ich das Gefühl, dass es wiederum zur Verschärfung von Fragestellungen führt und zur Präzisierung von Modellen und dass das am Ende tatsächlich Reduktion bedeutet. Und das sind Modelle, also wir haben ein Modell genauso hergestellt, dass wir quasi zwei Punktmutationen in ein Mausmodell integriert haben, die dann tatsächlich, diese Mäuse bekommen eine Erkrankung, die sehr, sehr nah ist an der humanen Erkrankung. Und diese Mäuse, die werden wir jetzt quasi, die werden quasi von oben bis unten untersucht. Das heißt, wir isolieren aus den Mäusen alle Organe, die für uns irgendwie relevant sind, untersuchen Auswirkungen auf den Metabolismus, die Niere natürlich Single-Cell rauf und runter. Also das sind alles Dinge, die quasi dann an ein und derselben Maus letzten Endes gemacht werden, sodass es aus meiner Sicht tatsächlich zur Reduktion führt, weil man einfach dann nur eine Linie hält und eben nicht fünf andere, die weniger relevant sind.
Und Sie sitzen ja jetzt sozusagen im, das muss ich selber nochmal kurz überlegen, Uniklinikum Köln, ne? Genau, also an der Uniklinik Köln und sind ja dann sozusagen auch, also nicht jetzt direkt in den klinischen Alltag eingebunden, haben Sie gerade selber gesagt, aber die Forschung, die Sie da machen, ist das dann sozusagen auch, also gibt es da Module, die dann so translational angedockt sind, sage ich jetzt mal, also dass man dann die Erkenntnisse weitergibt an die Kollegen, die dann da mit pharmazeutischer Entwicklung machen, oder wie muss ich mir das vorstellen, wie man dann mit den Erkenntnissen weiter arbeitet hinsichtlich klinischer Anwendung dann.
Unser Labor arbeitet natürlich sehr, sehr eng an der klinischen Abteilung. Und das heißt, wir bemühen uns zum Beispiel, dass Kolleginnen und Kollegen aus der Klinik in das Labor rotieren und umgedreht, also dass es einfach einen Austausch gibt. Und dadurch kommen natürlich klinische Fragen ins Labor und Laborlösungen zurück in die Klinik. Das ist eines unserer Hauptziele, dass wir einfach einen sehr engen Austausch haben mit der Klinik. Und da ist letzten Endes der Leiter unserer Klinik, Professor Benzing, ist natürlich auch extrem stark in der Forschung involviert. Und das ist natürlich was uns extrem weit voranbringt.
Jetzt haben Sie ja schon
Ja.
erwähnt, dass Mutationen, also genetische Veränderungen, eine Ursache sein können für Nierenerkrankungen. Ist das eine der wichtigsten Ursachen für Nierenerkrankungen bei Menschen oder sind es eher Umweltfaktoren, die da eine Rolle spielen? Also wie Ernährung oder ein gesunder Lebensstil, wie man so schön sagt.
Ein Salz essen.
Ach, kein Salz essen, super.
ja, wie soll ich sagen? Die genetischen Erkrankungen sind häufig und wichtig, aber sie sind natürlich bei Weitem nicht so häufig wie erworbene Nierenerkrankungen. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, und da bin ich als Nicht-Kliniker nicht immer ganz so nah dran, aber wir sprechen von ungefähr 9 Millionen Menschen in Deutschland, die an einer chronischen Nierenerkrankung leiden, von denen viele nicht wissen, dass sie diese Erkrankung haben, weil eine chronische Nierenerkrankung zunächst mal häufig sehr untypische Symptome hat und auch klinisch eher unauffällig ist und schmerzfrei ist. Allerdings ist diese chronische Nierenerkrankung einer der wesentlichen Risikofaktoren für kardiovaskuläre Erkrankungen und damit für Herzinfarkt, für Schlaganfall, alles, was kardiovaskulär bedingt ist. Und deswegen ist natürlich die chronische Niereninsuffizienz und die chronische Nierenerkrankung extrem relevant.
Ja, wie ist denn das, wenn Sie, ich gehe jetzt nochmal zurück auf die genetischen Ursachen, kann man sich das vorstellen, dass Gentherapien auch eine Rolle spielen könnten bei der Behandlung in der Klinik?
Das ist natürlich eine sehr, sehr weite Frage. Also was heißt Gentherapien? Gentherapien im Sinne einer Keimbahn-Gentherapie,
Nee, nee,
das
das meine
würde
ich
jetzt, glaube ich,
nicht.
den Podcast
Nein, 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 um Gottes Willen, das ist ein
sprengen.
ganz anderes Thema. Nein, nein, es gibt ja inzwischen eine ganze Reihe von Gentherapien, CAR-T-Cell-Therapie, Gentherapien bei Blindheit, bei Taubheit, gibt es ja inzwischen einige, die auf dem Markt sind. Und was Sie jetzt genannt haben, sind ja auch mehr oder weniger monogenetische Erkrankungen. Und da wäre meine Frage, ob es dann darauf hinzielt, dass man sagt, man versucht, also das defekte Gen irgendwie zu ersetzen mit einem gesunden Gen. Kann man sich das bei der Niere irgendwie vorstellen, dass sowas da auch möglich ist?
Das wäre quasi im Rahmen einer somatischen Gentherapie.
Genau, ja.
Das ist prinzipiell denkbar. Wir haben bei der Niere immer das Problem, dass wir Schwierigkeiten haben, die Zellen gezielt zu targeten, also eine Therapie zu entwickeln, die quasi exquisit und exklusiv Nierenzellen betrifft und eben nicht andere Zellen. Das ist was, was, glaube ich, ein Major Challenge ist, eine der großen Herausforderungen für die nächsten Jahre, solche Therapien zu entwickeln, die dann wirklich gezielt Nierenzellen quasi attackieren, möchte ich jetzt nicht
Ja.
sagen, weil wir von der Therapie sprechen, aber die zunächst mal wirklich gezielt
Ist schon klar,
Nierenzellen
ja.
ansprechen. Das ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen. Das gibt es auch im Mausmodell nicht. Da gibt es bisher wenig erfolgreiche Ansätze, um das zu machen. Das wäre natürlich spektakulär, wenn man das hätte. Aber da sind wir noch relativ weit von entfernt. Ansonsten vielleicht noch ein Kommentar zu den genetischen Erkrankungen. Wir versuchen natürlich, seltene genetische Erkrankungen zu verstehen, auch deswegen, weil das hilfreich ist für die Patienten, die an erworbenen Erkrankungen leiden.
Ja,
Das
okay.
heißt, es gibt genetische Erkrankungen, die zum Beispiel zum Verlust von Eiweiß über den Urin führen, zu sogenannten Proteinurie. Das sind teilweise sehr, sehr seltene genetische Erkrankungen, aber die Erforschung dieser Erkrankungen führt dazu, dass wir verstehen, wie der Nierenfilter funktioniert und wie es quasi zu Erkrankungen des Filters dann auch bei erworbenen und bei sehr häufigen Nierenerkrankungen kommt. Und das heißt, das ist so eine unserer Motivationen, einer unserer Ansätze, dass wir quasi die seltenen genetischen Erkrankungen als Modell auch verstehen. Natürlich mit dem Ziel, diesen Patienten zu helfen, aber auch mit dem Ziel, die Mechanismen dieser Erkrankung zu verstehen und auf erworbene Erkrankungen zu übertragen.
Verstehe, ja.
Naja, klingt plausibel auf jeden Fall. Sehen Sie denn schon, dass neuere Methoden, andere alternative Modelle, die vielleicht ohne Tierversuche auskommen oder ohne Tiere, das Thema hatten wir ja auch schon mal, tierfrei versus tierversuchsfrei, das spielt, glaube ich, bei Ihnen auch eine Rolle, ne? Dass wir schon wirklich echte Reduktion sehen durch diese neuen Modelle?
Ich habe dazu natürlich keine Zahlen, aber ich glaube schon, dass Untersuchungen oder Experimente in Organoiden dazu führen, dass es tatsächlich zu einer Reduktion kommt, weil einfach viel besser vorselektioniert wird. Generell muss man natürlich überlegen, wenn man über Ersatzmethoden von Tierversuchen spricht, dass es halt auch tatsächlich ein echter Ersatz ist. Das heißt, wir haben zum Beispiel mit Organoiden angefangen im Labor. Und ich habe halt am Anfang macht man die Protokolle, die publiziert sind, logischerweise. Und ich habe im Rahmen dieser Arbeiten haben wir Matrigel benutzt. Und dann fiel uns irgendwann später erst auf, was eigentlich die Quelle von Matrigel ist. Das
Was ist denn die
Matrigel,
Quelle von Matrigel?
vielleicht sollte ich erst erklären, was Matrigel eigentlich
Ja.
ist. Matrigel ist im Prinzip eine Substanz, mit denen man Plastikschalen coatet. Das heißt, man gibt dieses Matrigel, das ist so eine rötliche Flüssigkeit, das gibt man auf die Plastikschale, sodass dann Zellen dort quasi besser anhaften können. Man kann Matrigel auch zu so einer Art Pudding gelieren lassen, sodass dann Zellen in der dreidimensionalen Softmatrix wachsen können.
Okay.
Und dieses Matrigel wird letzten Endes aus Maustumoren hergestellt.
Okay.
Und das ist natürlich auch wieder was, wenn man sagt, okay, wir machen Organoide, um Tierversuche zu vermeiden, aber wir benutzen dann eine Substanz, die quasi aus den Tumoren von Mäusen hergestellt wird, dann ist das natürlich nur so halb optimal. Das heißt, was wir jetzt im nächsten Schritt machen, ist natürlich, dass wir uns Alternativen für Matrigel, die es gibt, dass wir die quasi
Okay.
testen und dann an dem Punkt wiederum sozusagen den Ersatz des Ersatzes machen. Also, dass wir quasi in unserem Ersatzverfahren natürlich auch versuchen wollen, Matrigel zu vermeiden. Das Gleiche gilt beispielsweise natürlich auch für die Zellkultur. Die Zellkultur, die wir seit 50, 60 Jahren machen, basiert darauf, dass wir den Zellen ein definiertes Medium geben, auf der einen Seite. Das gibt es in allen möglichen Sorten und Namen. Und in dieses Medium kommt in der Regel sogenanntes FBS rein, also fetalbovines Serum. Auch das ist natürlich was, wo man sagen muss, okay, wenn wir Zellkultur machen als Ersatz von Tierversuchen, dann muss man eigentlich auch drüber nachdenken, wo kommt eigentlich das FBS her? Und die
Ja.
Art, wie das hergestellt wird, ist, glaube ich, das kann man googeln. Ich möchte jetzt gar nicht ins Detail gehen. Das ist
Ich auch
einfach nicht
nicht.
sehr freundlich.
Ja.
Ja.
Genau. Der Name lässt es erahnen, aber fötales Kälberserum. Aber ja. Genau. Und ja, also da gibt es tatsächlich Ansätze, ja, dass man versucht, auf diese Wachstumsfaktoren, die da drin sind, eben zu verzichten, um den Zellen eine Nährlösung zu bieten, dass sie trotzdem genau dieses Wachstum zeigen, das man haben will, aber ohne eben diese Wachstumsfaktoren, die man dann sonst eben aus Tieren weiterhin gewinnt.
Genau, wir haben zum Beispiel jetzt auf ein rekombinantes Trypsin im ersten Schritt für unsere Zellkultur umgestellt, sodass man das Trypsin auch nicht mehr inaktivieren muss durch eben Serum oder durch Zentrifugation, sondern man kann mit dem rekombinanten Trypsin relativ einfach arbeiten. Das hat den zusätzlichen Charme, dass es bei Raumtemperatur gelagert wird und auch bei Raumtemperatur geliefert wird. Das heißt, das Trockeneispaket fällt weg. Alles letzten Endes kleine, winzige Einzelmaßnahmen, die zu einer besseren Sustainability, zu einer höheren Nachhaltigkeit in der Laborforschung führen, was bei uns im Labor auch eigentlich mittlerweile ein sehr großes Thema geworden ist, dass wir einfach versuchen, als Labor gar nicht so sehr jetzt an Nachhaltigkeit zu forschen, sondern erstmal unsere eigene Nachhaltigkeit auf den Prüfstand zu bringen und eben entsprechend zu verbessern. Ausgangspunkt dazu war, dass sich letzten Endes irgendwann vor 2 Jahren mir auffiel, dass wir zu Hause wirklich über einzelne Plastikverpackungen diskutieren in der Familie und ob man die kauft oder nicht kauft. Und dann kommt man ins
Ja.
Labor und man steht irgendwie in einer komplett anderen Welt.
Ja,
Und
ist alles aus Plastik, ne?
daraufhin
Ja.
haben wir uns halt bemüht, jetzt einfach an vielen Einzelpunkten die Nachhaltigkeit im Labor zu verbessern. Und da ist halt unter anderem dann auch wiederum natürlich das FBS mit einem nicht so ganz guten CO2-Fußabdruck versehen.
Ja, das geht ja schon in Richtung Green Lab. Das ist ja auch so eine Bewegung im Augenblick in der Forschung, dass man natürlich auch immer mehr versucht, die Labore selbst und das, was wir da konsumieren und verbrauchen, alles nachhaltiger zu machen, ne?
Genau, das haben wir gestartet. Wir sind tatsächlich, wir haben das mit einer Company zusammen gemacht. Das ist, glaube ich, so ein Non-Profit-Unternehmen, My Green Lab, und haben da jetzt auch eine Zertifizierung bekommen. Aber letzten Endes, uns ging es dabei nicht um die Zertifizierung, um irgendeine Medaille, um irgendein Greenwashing, sondern uns ging es darum, tatsächlich diesen Prozess zu starten, dass wir nachhaltiger werden. Und das hat an vielen Punkten im Labor geklappt und zu Veränderungen geführt. Wir sehen, dass das der Anfang von einem längeren Prozess ist letztlich.
Ja.
Also das fängt davon, damit geht weiter, dass man zum Beispiel die minus 80 Grad Schränke auf minus 70 stellt. Das
Okay.
spart immens an
Ja.
Energie. Das ist pro Schrank ungefähr 1000, 1400 Kilowattstunden pro Jahr,
Ja.
die man einfach nur dadurch spart, dass man einen minus 80er auf minus 70 dreht. Und wie gesagt, so lauter Einzelmaßnahmen, die am Ende aber dazu führen, dass, glaube ich, schon die Nachhaltigkeit im Labor deutlich besser wird.
Ja, das ist was, das haben wir bei uns auch gemacht mit den Freezern. Vor allen Dingen mit Freezern, die halt nicht ständig auf und zu gemacht werden. Da kann man das halt durchaus machen, dass man die auf minus 70 stellt und nicht mehr auf minus 80. Genau. Ja, Roman, da haben wir doch wieder einiges gelernt über die Niere heute. Dass es in der Niere auch Zilien gibt, war mir zum Beispiel komplett neu. Das habe ich erst jetzt auch in Vorbereitung auf den Podcast heute so richtig gelernt. Ich glaube, dann können wir jetzt den Deckel drauf machen, oder?
Ich finde auch. Vielen, vielen Dank nochmal an den Herrn Schermer, für dass Sie hier heute dabei waren und uns die Einblicke gegeben haben in die, nicht nur in die Niere, sondern auch in die Nierenerforschung und die Erforschung der Krankheiten von der Niere. Von mir aus können wir den Deckel drauf machen.
Ja, machen wir einen Deckel drauf.
Deckel drauf.
Ja, super, Herr Schermer, auch von mir nochmal ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Ich fand es super interessant. Vielen Dank. Ja, Zuhörer, bitte bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter.
Genau, und lasst uns gerne Feedback da über die heutige Folge, über andere Folgen. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns gerne auf allen Kanälen, wo es Podcasts gibt.
Auch bei YouTube jetzt.
Auch jetzt bei YouTube. Dann sage ich mal auf Wiedersehen oder auf Wiederhören.
Ja, alles Gute.
Tschüss.
Tschüss.